BR Heimat lesen.
Terzeln mit Stallhall. Wir hatten tatsächlich zwei Tante Maris in der Familie. Es bestand aber keine Verwechslungsgefahr. Die Tante Mari, die Schware, war die Schwester meines Vaters und die Schwester meiner Mutter war die Tante Mari, die Dürre. Sie war die einzige von den 8 Geschwistern meiner Mutter, die nicht verheiratet war, also eine ohrschichtige. Single, würde man heute sagen. Sie lebte und arbeitete in den 50er Jahren auf unserem Hof. Ich habe ihr viel zu verdanken. Sie hatte, wie meine Mama, eine wunderschöne Stimme. Die beiden sangen den ganzen Tag und überall, beim Kochen, beim Waschen und Bügeln, im Stall und im Garten. Vielleicht ist das auch das Geheimnis, warum den beiden Frauen die schwere, nie endende Arbeit leicht von der Hand zu gehen schien. Meistens sangen sie Kirchenlieder oder alte Volkslieder wie »Am Brunnen vor dem Tore« oder »Kein schöner Land in dieser Zeit«. Interessanterweise aber keine bayerischen Lieder. Warum wohl? Eine Erklärung liegt vielleicht darin. Die Tante Mari und meine Mama gingen im Kloster in Au am Inn zur Volksschule. Hier hatten die Ordensschwestern das Sagen, die den Bauernmadeln erst einmal das Bayerische austrieben. Das heißt nicht Ohrwaschel, sondern Ohr Maria. Wir sagen nicht Arschlängs, wir sagen rückwärts Elisabeth. Das war schon eine heftige Umstellung für die Mädchen, die bis dahin im tief bayerischen Dialektbad der Familie geschwommen waren und nie ein Wort Hochdeutsch gehört oder gar geredet hatten. Denn bei ihnen am Nechelhof hatte es weder Fernseher noch Radio gegeben, ja, noch nicht einmal ein Kinderbuch, aus dem ihnen jemand auf Hochdeutsch vorgelesen hätte. Doch den beiden hat's wohl gefallen, das Hochdeutsche. Sie waren ihr Leben lang stolz darauf, bei den gebildeten Klosterschwestern die Volksschule besucht zu haben, und sie sangen oft die Lieder aus ihrer Schulzeit. So war das Singen für uns Kinder allgegenwärtig und vertraut. Ich ging immer gern mit in den Stall, denn wenn die beiden Frauen beim Melken zweistimmig das »Maria zu lieben« sangen, war das so schön, da kauten sogar die Kühe ein bisschen leiser. Am schönsten war es aber, wenn mich die Tante Mari zu sich auf den Melkschemel zog. Da sie recht dünn war, hatte ich mit meinem Kinderpopo auch noch Platz auf dem kleinen Hocker. Dann lehnten wir uns mit den Köpfen an den warmen Kuhbauch, sie melkte rhythmisch mit den Händen und wir sangen dazu. Meine Tante Mari konnte sogar auch terzeln. Sie stimmte erst zusammen mit mir ein Lied an und wechselte dann in die zweite Stimme, eine Terz über der meinen. Und das klang wunderbar. Besonders mit dem Original-Stallhall, den das böhmische Gewölbe unseres Kuhstalls dazu lieferte. Das war so prägend, dass ich bis heute aus dem Stand eine zweite Stimme zu jedem Lied singen kann. Gelungene musikalische Früherziehung, würde ich sagen. Und der Tante Mari hat unser Zweigesang wohl auch Freude gemacht, denn immer und überall animierte sie mich, »Geh weiter, Werner, sing mir doch was vor aus deinem Birchi«. Dann setzte ich mich zu ihr auf den Schoß und wir sangen Wange an Wange im Duett ein Lied nach dem anderen aus dem alten, zerfledderten Buch, das ich irgendwo bei uns im Haus gefunden hatte. Der junge Musikant, Liederbuch für die bayerischen Volksschulen. Da gab es zu jedem Lied ein Bild, das ich beim Singen immer ganz genau anschaute. Später arbeitete die Tante Mari dann nicht mehr bei uns, sondern auf dem Hof von der Tante Ottilie, einer anderen Schwester meiner Mutter. Ich vermisste sie und unsere Gesangsstunden. Darum besuchte ich sie oft mit meinem Liederbirchi unterm Arm, obwohl der Weg dahin ziemlich weit war für einen kleinen Buben. Einmal hatte ich aber mein Buch daheim vergessen. Ich kratzte mich verlegen hinterm Ohr, als sie mich zum Singen aufforderte. »Ich konnte heute nichts vorsingen, Tante Mari, ich hab mein Birchi nicht dabei.« Sie schmunzelte, denn ich konnte ja noch kaum lesen und sowieso alle Lieder auswendig. Doch sie verstand, dass ich die Bilder einfach brauchte. Denn mit den Bildern kamen die Melodien und die Worte wie von selber zu mir. »Ist schon gut, Werner. Dann spulst halt ein bisserl mit der Otti und der Marile. Meine Cousinen, die Ottilie und die Maria, sind ungefähr so alt wie ich und ich spielte gern mit ihnen.« Vorm Dunkelwerden schickte mich die Tante Mari nach Hause. »Pfiat die Werner und gut aufpassen beim Heimgehen.« Ich machte mich auf meinen langen Heimweg, den Berg runter bis zur Tankstelle, wo ich die gefährliche B12 überqueren musste, die damals noch mitten durchs Dorf ging, dann an der Kirche und am Beck vorbei und auf dem Wiesenweg rauf zum Neimoor. da dämmerte es bereits, und ich hörte schon von Weitem die Mama im Stall singen: Abendstille überall, nur am Bach die Nachtigall. Manchmal schicke ich ein dickes Danke rauf zur Tante Mari und zu meiner Mama. Denn die Liebe zur Musik und zum Singen habe ich den beiden zu verdanken. Und die Liebe zu den Kühen. Das mysteriöse Schurwackeln und die unheiligen Nebeneinkünfte. »Wir wackeln die Schur so«, hat der Sigi gesagt, als er an einem Winterabend mit dem Bab vom Dorf heimgekommen ist. Da Alois und ich hörten sofort mit unserer Rumrankelei am Kanapé auf. »Bist sicher?«, hat der Alois erstaunt gefragt. »Dass Schuhe zu eng sind oder drücken, das kann schon sein, aber dass sie wackeln. Doch, die wackeln«, hat der Sigi insistiert und auf seine Schnürschuhe runtergeschaut. Da haben wir ihm geholfen, die wackeligen Schuhe auszuziehen und sie direkt vor ihn hingestellt. »Schau mal, Sigi, die wackeln nicht, deine Schuhe, die halten sie ganz steht.« Doch der Sigi ließ nicht locker, aber die haben gewackelt beim Heimgehen. Die Mama, die schon Ungutes witterte, holte schnell einen Haferl Wasser aus der Küche und drückte es dem Sigi in die Hand. »Das trinkst jetzt gleich aus.« Und den Papp fragte sie misstrauisch: »Was habt ihr denn gegeben beim Wagnergust?« Der Papp druckste rum: »Ich weiß auch nicht«, und zog sich schnell die Joppen zur Stallarbeit an. »Aber du musst das doch wissen, du warst doch dabei«, setzte die Mama verärgert nach. »Der Schmied Hans hat ihn heute einmal vor sein Bier trinken lassen«, brummelte er im Hinausgehen. »Mannerleid«, hat die Mama vor sich hingeschimpft. Dann hat sie den Sigi aufgefordert, in der Stube auf- und abzugehen. »Und, Sigi?«, habe ich gefragt. »Na, jetzt spüre ich's nimmer, das Schurwackeln.« Der Alois und ich lachten drauf los. »Du hast ja auch keine Schuhe mehr, oh!« Die Mama aber schnaufte erleichtert durch und ging nun auch raus in den Stall zum Melken. Da musste sich unser Pap so einiges anhören. »Das lasst für in Zukunft bleiben«, rief sie ihm hinterher, als er gerade eine Mistkarre zur Stalltür hinausschob. Wenn es um das Wohl ihrer Kinder ging, kannte die Mama keinen Spaß. Der Sigi war bei der Schurwacklerei so um die 5 Jahre alt und ging gern mit dem Pap runter ins Dorf zum Schmiedhans oder zum Wagnergust, wo unser Vater an den Sonntagnachmittagen oft vorbeigeschaut hat. Zum Horgarten oder Horgast, wie man auch gesagt hat. Damit war damals keine Fernsehsendung mit Volksmusik gemeint, sondern ein unangekündigter Besuch. Da musste man kein Essen auffahren, wenn da einer einfach so vorbeigeschneipt kam. Ein halbe Bier hat's vielleicht gegeben und man ist auch einfach weiter seiner Arbeit nachgegangen. Beim Einstreuen im Stall konnte man sich wunderbar über die neue Lehrerin aus München unterhalten. »Die wird sich schon umschauen. Die kann ein kein Wörterl bohrisch«, grantelte der Hubert Thomas an der Stalltür mit der Bierflasche in der Hand. »Und die unseren kein Wörterl Hochdeutsch«, konterte die Mama vom Melkschimmel aus schlagfertig. Dem Sigi war das noch ziemlich wurscht. Gerade lief er wieder mal hinter den jungen Katzen her durch den Stall. Er liebte die Katzen, aber die leider nicht immer ihn. Einmal wollte er unbedingt ein kleines, schwarzes Katzerl waschen und schleppte es zum Waschbecken in die Küche. Als er aber dann den Wasserhahn aufdrehte, da nahm das Kätzchen fauchendreiß aus. Und unserem kleinen Katzenpapa blieben mal wieder nur die Katzenkratzer. Was den Sigi am meisten begeisterte, war Bulldogfahren. Das war das Allerhöchste für ihn. Seit er laufen konnte, war er mehr auf dem Bulldog als auf dem Boden. Sobald er das Anlassgeräusch unseres 16er Eichers hörte, war er nicht mehr zu halten. Raus und rauf auf das kleine Holzlattenbankerl, das über dem linken Hinterrad angebracht war. Da konnte man ihn kaum wieder runterbringen, er war förmlich verwachsen damit. An einem Herbsttag war er mal wieder bis abends mit unserem Vater auf dem Bulldog unterwegs. Zwischendurch ist er sogar eingeschlafen, der Bab hat ihn aber vorsorglich mit einem Strick, sozusagen als Sicherheitsgurt, am Geländer des Bankerlers festgebunden. »Ja, hast du denn das nicht gerochen?«, hat die Mama gefragt, als er den Sigi wieder bei ihr ablieferte. »Am Nachmittag habe ich schon einmal gemeint, aber dann auf die Nacht hat mir nichts mehr geschmeckt.« »Das hat sie verrieben«, hat der Sigi trocken bemerkt, als ihm die Mama die braunen Brösel runtergewaschen hat. Durch seine inbrünstige Bulldog-Verehrung konnte der Sigi wie auf Knopfdruck die Startgeräusche des 16er Eichers originalgetreu imitieren. Auch deshalb nahm ihn der Pap gerne mit ins Dorf. Aber der Sigi hatte noch eine andere, besondere Fähigkeit, die den Unterhaltungswert bei Schmied, Hans und Co. enorm steigerte. Er konnte aus dem Stand fluchen wie ein Großer. Ja, gleich eine ganze Litanei von Flüchen haute er raus aus seinem kleinen Kindermund. Die hatte er sich wohl vom Pap abgehört, der auch gerne alle Heiligen vom Himmel holte, wenn ihm was schief ging. Als der Wagner Guss dem Sigi mal zwängs der Gaudi ein Fünferl fürs Fluchen in die Hand drückte, hat der ziemlich schnell begriffen, dass sich mit der Flucherei sogar Geld verdienen lässt. Von da an ging bei ihm nix mehr mit der einfachen Aufforderung »Fluch einmal, Sigi«. Da musste schon ein Fünferl rüberrutschen, je nach Länge der Litanei auch mal zwei. Für das Bulldog-Anlassen war sogar ein Zehnerl fällig. »Das ist nicht so einfach«, sagte der Sigi trotzig zum Wagner Gust. Einmal führte er seine berühmt-berüchtigte Anlasserimitation beim Schmied drin gleich einer ganzen Runde von Männern vor. Als Zugabe schob er noch einige Zagrament-Kreizgrutze-Fix hinterher. Und dann hat er sie alle abkassiert, der fünfjährige Stopsel mit dem finsteren Blick. Danach ist er gleich rauf zum Beck gelaufen, um seine Gage in Süßigkeiten umzusetzen. »Und Sigi, hast wieder geflucht«, hat ihm der alte Beck zugezwinkert, als er ihm das Capri-Steckerleis von Langnese über die Ladentheke reichte. Der Sigi schob die 30 Pfennige zu ihm rüber und antwortete mit einer Mischung aus Stolz und schlechtem Gewissen,
»Aber nix der Mama song«.
Das Fluchen war damals unter den Männern sehr verbreitet, obwohl es als schlimme Sünde galt, für die einem der Pfarrer im Beichtstuhl mindestens 5 Vaterunser auferlegte. Die Frauen, die Gebete zum Himmel schickten, aber bei Gott keine Flüche, konnten sie damit ordentlich schockieren. Aber gerade darum hatte das Fluchen wohl eine Ventilfunktion für die Männer in dieser Zeit des allgegenwärtigen und allmächtigen Katholizismus, dessen Hüterinnen in den Familien vor allem die Frauen waren. Sie brachten an Freitagen kein Fleisch auf den Tisch. Sie waren es auch, die die Erntedankkörbe für die Kirche richteten, das Haus für die Fronleichnamsprozession schmückten, die Kinder zum Gottesdienst schickten und vor jeder Mahlzeit das Tischgebet anstimmten. Die meisten Männer gingen sonntags nur in die Kirche, weil man's eben macht. Dabei kamen sie spät und gingen früh. Man drückte sich, den Hut in der Hand, erst zum Gloria leise in die Kirche rein, möglichst weit hinten in der Nähe zum Ausgang. Spätestens nach dem Evangelium gingen die ersten schon wieder raus und beim Wirt nebenan zum Frühschoppen. Während sich die Frauen bei der Wandlung andächtig bekreuzigten, bestellten sich die Männer bereits das zweite Weißbier. Diese männliche Art des Kurzkirchgangs war von allen Seiten stillschweigend akzeptiert, sogar vom Pfarrer. Der beeilte sich selbst, nach der Messe aus dem Talar zu steigen, denn er freute sich auf seine Sonntagszigarre, ein Weißbier und die Schafkopfrunde beim Wirt. »Ich spui mit der Blauen«, hat er dann den Wandinger zugerufen. »Orche solo«, hat er gekontert und den Euden hingeschmissen. Alle haben brav ihre Trümpf beigeben und bestimmt hat der Pfarrer sie währenddessen nicht gefragt, ob sie bei seiner Predigt zum Gleichnis vom verlorenen Sohn auch gut zugehört haben. Ob der Pfarrer aber Sigis gotteslästerliche Vorführungen auch so locker genommen hätte, das wissen wir nicht. Die Mama jedenfalls hätte den Sigi ordentlich zusammengestaucht und den Pap gleich mit, wenn sie von den unheiligen Nebeneinkünften erfahren hätte. Vom Bier hat der Schmiedhans unseren Sigi jedenfalls nie mehr trinken lassen. Und so blieb auch dieses mysteriöse Schurwackeln ein einmaliges Ereignis und kam nie wieder vor. Nie wieder Schusterbab ist. Versteckste war das ideale Kinderspiel für uns Bauernburm. Man rennt im Freien rum, es kostet nichts und es ist spannend. Besonders auf unserem Bauernhof, wo es beim Hähnerheisel hinter den Hollerstauden, auf dem Heuboden oder im Stadel mit all dem Graffel, was da rumlag, lauter gute Platzerl zum Verstecken gab. Wir spielten damals aber auch ein ganz besonderes Versteckste, dem wir auch einen ganz besonderen Namen gegeben hatten. Schusterbabist. Der Schusterbaptist war unser nächster Nachbar direkt an der alten B12, da wo die Kiesstraße zu unserem Hof rauf abzweigte. Da hatte einst einmal das alte Schusterheisel vom alten Schuster gestanden, dem Papa vom Baptist, den alle den kleiner Schuster genannt hatten, weil er so ein kleines Manschkerl gewesen war. Bis in die 1950er Jahre hatte er in dem kleinen Häuschen eine Schusterei betrieben. Er hatte aber nicht nur Schuhe repariert, er konnte auch neue machen, war also noch ein richtiger Schuhmacher gewesen. Sein Sohn, der Baptist, wurde aber dann Maurer, und so war es kein Wunder, dass er Anfang der 60er das kleine, alte Schusterhäusl abriss und sich ein neues, größeres baute. Als gelernter Maurer zog er den Rohbau natürlich selbst hoch. Das sparte viel Geld, dauerte aber auch viel länger, denn er konnte nur nach Feierabend und an den Wochenenden arbeiten. Ein Rohbau, direkt bei uns ums Eck. Alle Räume noch ohne Türen und Fenster, keine Treppen, nur mit Leitern kam man von einem Stockwerk zum anderen. Zementsäcke, Ziegelsteinhaufen und Planen lagen überall herum. Wir Buben waren begeistert. Das war der ideale Ort für ein völlig neues, abenteuerliches Versteckste. Einmal war wieder Schusterbabist angesagt, unter uns Eingeweihten, streng geheim. Sonst durfte keiner etwas davon erfahren, denn wenn das Ganze aufgeflogen wäre, hätt's bestimmt einen sauberen Ärger geben. Doch nix ist schöner als das Verbotene. Diesmal trieb der Baumann Seppi die Nervenkitzel aber auf die Spitze. Er sagte am Pausenhof hinter vorgehaltener Hand, Schusterbabist für Samstagabend ein. Samstag? Ja, spinnt der Beppe, da arbeitet er doch auf der Baustelle. Aber nur solange er noch was sieht, konterte der Seppi lässig. Wir mussten also abwarten, bis es gegen Abend dunkel wurde. Rohbau versteckst im Finsteren, das war ein Abenteuer nicht mehr zu überbieten. Der Baumann Seppi schlenderte ab dem Nachmittag immer wieder auffällig, unauffällig am Neubau vorbei, um zu sehen, ob der Schuster Baptist noch auf der Baustelle werkelte. Dann lief er zum Neimorn auf, um uns Bericht zu erstatten. Die Sonne stand schon tief, als der Seppi endlich Meldung machte.
»Er ist weg!«
»Endlich! Jetzt aber schnell!« Wir liefen den Berg runter, da kam uns schon der Wandinger Rudi entgegen. Unsere Rohbaubande war also komplett. Der Seppi, der Rudi und wir vier Neimorbuben, der Siege, der Bernie, der Alois und ich. Wir waren die sechs mutigen Abenteurer an diesem nebligen Herbstabend. Als wir in den Rohbau schlichen, dämmerte es schon. War er wirklich weg? Wir spitzten die Ohren. Nix mehr zu hören. Alles klar, die Luft war rein. Rein ist gut gesagt, die Luft war geschwängert mit Kalk- und Zementgeruch und es war feucht-kalt zwischen den frischen Mauern. Mucksmeiserlstaat schlichen wir durch die Räume, die später mal Wohnzimmer, Küche und Klo werden sollten. Aber als der Alois im zukünftigen Klo einen imitierte, der auf der Schüssel sitzt und drückte, bis er einen roten Kopf hatte, da war's gleich aus mit Staat. Saulustig. Der Baumann Seppi erklärte sich als erster bereit, den Schuster Baptist zu spielen. Er konnte dessen Stimme perfekt nachmachen. »Jetzt schleicht's euch. Es Hundskrippeln. Ohren, wenn ich erwisch. Dann steck ich ihm in die Betonmaschinen und lassen 100 Mal um dran.« Das klang so echt, da lief es uns eiskalt den Rücken runter, obwohl es doch nur der Baumann Seppi war und nicht das Original, der Schuster Baptist selber. »So, jetzt, auf geht's.« Der Baumann Seppi musste natürlich einschauen, also Kopf an die Ziegelwand, die Augen zuhalten, bis 50 zählen und dann den Schlussspruch rufen, »Hinter meiner, vorder meiner, links, rechts, gut's nix. 1, 2, 3, ich komme.« Als der Schuster Baptist Seppi dann im Halbdunkel mit der übergroßen Maurerjoppe durch den Rohbau schritt, um uns aufzuspüren, da wurde uns wirklich etwas mulmig in unseren Verstecken. Die Joppe war übrigens wirklich original, denn die ließ der Baptist immer auf der Baustelle an der Betonmaschine hängen. Der Alois und ich hatten uns hinter einem Stapel aus Zementsäcken versteckt und gerade kam der Seppi gefährlich nah an unserem Versteck vorbei. »Oh, ein wenig der Wisch«, begann er wieder seine wilden Drohungen durch den Rohbau zu schicken. Da hörten wir ein Motorrad ranfahren. Der Seppi verstummte. »Komm schnell, da her«, winkte ihn der Alois in unser Versteck hinter den Säcken. »Der Schuster Baptist, jetzt sind wir droh.« Der Seppi war ganz außer sich. Wir hörten Schritte näher kommen. Jetzt hatten wir alle eine Scheißangst. Ganz nah schon an unserem Versteck, direkt vor der Betonmaschine, blieb er stehen. »Ja, das gibt's doch nicht. Die hab ich doch da hingehängt«, schimpfte er laut vor sich hin. Warum wollte er ausgerechnet an diesem Samstag seine Joppe mitnehmen? Die hing jetzt fatalerweise nicht mehr an der Betonmaschine, sondern am Seppi dran.
Die hat er doch nie mitgenommen, flüsterte der Seppi verzweifelt. Wenn er jetzt da bei uns hinten sucht. Da kam der Schuster-Baptist wirklich direkt auf unser Versteck zu.
Gleich hinter uns.
Doch da drehte er plötzlich ab und kletterte die Leiter zum ersten Stock hoch. Das war die Gelegenheit. Der Seppi riss sich die Jacke runter und warf sie auf die Zementsäcke, hinter denen wir kauerten. An Flucht war nicht mehr zu denken. Vor sich hin fluchend kam der Baptist schon wieder die Leiter runter. Der Seppi fing leise an zu beten und legte noch ein Schnellgelübde ab.
»Ich werde nie wieder Schuster-Baptist spielen«, murmelte er und bekreuzigte sich zur Verstärkung.
In dem Moment sah der Baptist seine Joppe.
»Ach, da liegt's ja! Und ich hätte schwören können!«
Wieder kam er direkt auf unser Versteck zu. Wir machten uns so klein, wie wir konnten, und trauten uns kaum zu atmen, denn jetzt trennten uns nur noch die Zementsäcke. Und dann nahm er einfach nur seine Joppe vom Stapel, ging schnurstracks aus dem Rohbau hinaus, startete sein Motorrad und fuhr davon. Wir schnauften auf.
Aber wo waren denn die anderen?
Da stiegen der Bernie, der Siege und der Wandinger Rudi nacheinander die Leiter runter. Aber keiner sagte etwas. Nicht mal Pfirti. Und sechs nicht mehr ganz so mutige Abenteurer liefen durch die Dunkelheit nach Hause. Danach spielten wir nie wieder Schuster-Baptist. Viele Jahre später saß ich mal mit dem Schuster-Baptist in seiner Küche auf ein Bier zusammen, ziemlich genau da, wo damals die Zementsäcke lagen. Wir redeten über alte Zeiten und kamen auf den Baumann-Seppi. Auf einmal schmunzelte er.
Aber ein bisschen groß war's ihm schon, mein Maurerjoppen.
Backerlsuppen, Brot und Büstenhalter, Butter, Kaas und Kittelschürzen. Reichertsheim war nicht nur unser Dorf, es war unsere Welt. Ein kleiner, autarker Kosmos, denn hier gab es alles, was man brauchte. Einen Schmied, einen Schreiner, einen Wagner, einen Fassmacher, einen Schuster, einen Bauunternehmer, etliche Schneiderinnen, eine Brauerei, zwei Limofabrikanten, zwei Wirtshäuser, eine Schule, eine Hebamme und sage und schreibe vier Läden hatten wir in unserem kleinen Ort bis in die 70er Jahre. Da war der Metzger. Und bei dem gab's das beste Schwarzgeräucherte weit und breit. Dafür kamen die Leute sogar aus der Umgebung nach Reichham. Jede Woche hat der Metzger Dammerl geschlachtet, so drei oder vier Schweine und dazu noch einen Stier oder einen Ochs. Alle Tiere kamen von den umliegenden Bauernhöfen, da hat man gewusst, woher das Fleisch war. Alles aus der Region, so würde man das heute großartig bewerben. Damals war das einfach normal. Die Metzgerin war eine Meisterin der Kommunikation und sie legte besonderen Wert darauf, jede und jeden mit Namen anzusprechen.
»Darf's ein bisserl mehrer sein, Resi?«
Aus dem Dorf kannte sie ja sowieso alle. Aber wenn eine neue Kundin von auswärts kam, da hatte sie ihren besonderen Dreh, um mit weniger als einer Minute deren Namen rauszubekommen. Und zwar ganz ohne danach zu fragen.
»Wo's darf's denn sein, Frau?«
Lächelnd hielt sie die Pause so lange, bis man nichts anderes konnte, als in die sich ziehende Stille seinen Namen einzufügen. Beim nächsten Mal wusste sie das gleich verkaufsfördernd einzusetzen.
»Grüß Gott, Frau Brandl, mings heute mal unseren frischen Leberkäs probieren.«
Kundenbindung, so würde man das heute nennen. Die Metzgerin wusste intuitiv und ganz ohne Verkaufsschulung, dass sowas gut fürs Geschäft ist. Die drei anderen Läden bei uns im Dorf waren der Radlmeier, der Obstmeier und der Talmeier. Laut der Meier, wenn auch unterschiedlich geschrieben. Was allerdings vor dem Meier stand, war ziemlich irreführend. Der Obstmeier, kurz der Obsti genannt, verkaufte eigentlich gar kein Obst, sondern hauptsächlich Kleider und Stoffe. Der Radlmeier verkaufte keine Radl, dafür aber Brot und Semmeln, weil er auch der Beck zu Reichham war. Aber der Talmeier, der verkaufte wiederum Radl, obwohl über seinem Eingang in schönen Lettern Kolonialwaren stand, weil er auch Exotisches aus fernen Ländern im Angebot hatte. Kaffee, Tee, Gewürze, Datteln und sogar Ananas. Naja, Ananas in der Dose. Gemischt waren Läden, waren sie aber alle drei, und zwar im besten Sinne. Denn es war eine wilde Mischung, was sich da so alles in lustiger Zusammenstellung auf den Ladentischen türmte, in den Regalen stapelte und in den Schaufenstern präsentiert wurde. Backerlsuppen, Brot und Büstenhalter, Butter, Käse und Kittelschürzen und dazwischen Waschmittel, Pralinen, Eutersalbe und im Oktober natürlich in dekorativ gestapelten Plastiksäcken die Graberde. Beim Thalmeier gab's dazu auch noch Glühbirnen sowie Nasenringe für Ochsen und sogar Benzin. Denn er betrieb auch die örtliche Tankstelle, sogar mit 2 Zapfsäulen. Ein lukratives Geschäft war das damals, als die B12 noch mitten durchs Dorf und direkt beim Thalmeier vorbeiging. Viel Verkehr? Klar, sogar Fernverkehr. Aber das hat zu dieser Zeit keiner negativ gesehen. Wir Buben sind oft am Rand der B12 gesessen, haben Laster gezählt und gerätselt, welche Städte sich wohl hinter den exotischen Nummernschildern verbargen. So fühlten wir uns in unserer kleinen Reichertsheimer Welt voll angebunden an die große, weite Welt. Den totalen Verkaufsschlager der 60er hatte der Obstmeier, und zwar in vielen Größen, Farb- und Mustervariationen und aus topaktuellem Nylon. Die legendäre Kittelschürze, das Universalkleidungsstück jeder Hausfrau. Mei, die Kittelschürzen! Billig, praktisch, bügelfrei, figurverhüllend, abwaschbar, pflegeleicht, ja unverwüstlich und vor allem völlig atmungsinaktiv. Da war der Obsti ganz vorn dran mit seinem Angebot. Ja, und der Radlmeier und Beckts Reischam, der konnte einfach die besten Semmeln backen. Weit und breit hat die keiner so hingekriegt wie der Bäcker Thomas. Und von den faden Backmischungserzeugnissen und dem Aufbackzeug aus Industriefertigteiglingen heutiger Bäckereiketten waren seine Brezen und Semmeln sowieso meilenweit entfernt. Den Laden vom Radlmeier gibt's als einzigen Laden bis heute. Nicht mehr so herrlich chaotisch wie damals nach dem Motto: Wir haben alles, man muss es nur finden. Aber das Angebot ist immer noch genauso vielfältig und mit vielen regionalen Spezialitäten wie Imkerhonig, Mehl von der Drachsmühle und natürlich Musik von Sternschnuppe. Und bis heute gibt's auch eine besondere Backspezialität, die Spitzel. Der Bäcker Tom backt diese Milchsemmel mit Rosinen immer noch nach dem Rezept vom alten Bäcker Thomas, und zwar, genau wie früher, nur in der Zeit um Allerheiligen. Der Beck spielt in unserer Kindheit aber noch eine ganz andere und ganz wichtige Rolle. Und zwar schlagartig ab 1960. Denn da bekamen sie beim Beck einen Fernseher. Schwarz-weiß natürlich. Von da an war die Stuben vom Beck eine Pilgerstätte für uns Neimauer Burm. Allerdings eine unsichere. Probieren wir es wieder, hat er alles gefragt, als wir an einem Samstagabend mit den Millibitschen zum Dorf runterliefen, um wie jeden Tag frische Milch von unserem Hof zu liefern. Die Bäckin nahm uns an der Haustür die 2 Kannen ab, wie immer mit einem grantigen: Da seid's ja endlich. Als sie dann die Milch nach hinten in die Küche brachte, haben wir es wirklich probiert. Wir schlichen uns in die kleine Stube, gleich links neben der Haustür. Da thronte es, das Fernsehgerät, hoch oben, über allem, genau gegenüber dem Herrgottswinkel. Und davor saß der alte Beck in seinem Ohrensessel, zufrieden und mit der Pfeife im Mund, bei seiner neuen Lieblingsbeschäftigung, beim Fernsehschauen. Mucksmäuschenstill drückten wir uns hinter ihm vorbei und setzten uns auf das alte Kanapee. »Schon mal gut gange«, flüsterte der Alois, denn der alte Beck schien uns gar nicht zu bemerken. Gerade kam Werbung, die fanden wir besonders toll. »Wer wird denn gleich in die Luft gehen?« tönte eine sonore Stimme aus dem Fernseher, denn das HB-Männchen hatte wieder seinen berühmten Wutanfall. Da hörten wir, wie die Bäckin im Hausgang die leeren Milchkannen abstellte. »Ja, wo sind's denn jetzt wieder, die Burm?« Wir hielten die Luft an. »Wenn's jetzt einer schaut, dann schickt's uns heim«, flüsterte ich. Aber sie schlurfte, leise vor sich hin grantelnd, zurück in die Küche. Glück gehabt. Unser Fernsehabend schien erstmal gerettet. Nach der Tagesschau tauchte ein lässiger Herr zusammen mit seinem Butler auf dem Bildschirm auf. Hans-Joachim Kuhlenkampf mit seiner legendären Rate-Quiz-Show »Einer wird gewinnen«. Mein Gott, war das spannend! Wie konnte der alte Beck dabei nur einschlafen? Nach 2 Stunden kam die letzte, alles entscheidende Frage. Der Quizmaster Kuhlenkampf und sein Kandidat allein im Scheinwerferkegel. Wir standen vor Aufregung auf dem Kanapee und dann kam die Bäckin rein. »Ja, was tat's denn ihr da?« »Halbe Elfe, jetzt geht's aber gleich heim, Burm.« Schuldbewusst sprangen wir auf, schnappten uns die Milchkannen und liefen raus in die Nacht. Schon vom Wiesenweg aus sahen wir, dass beim Neimauer Hof kein einziges Licht mehr brannte. Mam und Pap waren längst im Bett und wir schlichen leise die Treppe hoch in unsere Kammer, wo der Bernie und der Sigi auch schon fest schliefen. Schnell schlüpften wir in unser Bett, Rücken an Rücken unter einer Zudecke. Da drehte sich da alles noch einmal zu mir um.
»Jetzt wissen wir nicht, ob er gewonnen hat, der Kandidat.«
Am Montag vor der Schule klärte uns der Meuer Josef auf.
»Der beim Kuhlenkampf, der hat wohl wirklich gewonnen.«
»Was?« rief der Alois.
»Habt's jetzt auch am Fernseher?«
Der Josef spannte stolz seine Hosenträger.
»Seit vorletzter Woche. Nächsten Sonntag kommt Fury. Da könnt's kommen.«
Wir konnten's kaum glauben. Jetzt hatten wir eine zweite Fernsehmöglichkeit, noch dazu untertags und ganz offiziell mit Einladung. Nach und nach gab's dann immer mehr Fernseher in unserem Dorf. Irgendwann hatte jeder Hof und jedes Haus so ein Gerät. Wir Neimauerburmen blieben aber noch lange Fernsehnomaden, denn es dauerte bis zum Ende der 60er, bis der Fernseher auch bei uns Einzug hielt. Der Pap platzierte ihn direkt im Herrgottswinkel. Da musste der Herrgott umziehen. Dass unsere tiefkatholische Mutter diese Entronisierung erlaubt hat, wundert mich bis heute. Mei, dem Herrgott wird's wurscht gewesen sein. Als wir langsam immer mehr Fernsehoptionen hatten, verlor der Beck seine große Bedeutung für uns Buben als einzigartigem Fernsehstandort und das tägliche Milli-Orbitron wurde wieder unattraktiver. Aber als Bäcker- und Gemischtwarenladen war er immer wichtig und unverzichtbar, der Beck. Und das ist er noch bis heute für die Reischhammer. Wie schön!